Seite. Ja, viele von euch fragen sich vielleicht, was wir genau vorhaben, und da wollen wir euch das heute gerne sagen. Und zwar werden Jenny und ich noch bis August, September in Bentley bleiben. Und warum wir dann gehen werden, davon möchte ich jetzt berichten. Und zwar bin ich ja schon von klein auf hier in der Gemeinde, war immer in der Kinderstunde, in der Jugendschau und habe da viele Missionsgeschichten auch immer wieder gehört. Und so ist in mir der Wunsch gewachsen, auch mal Missionarin zu werden. Ich war dann auf den Philippinen, um das Missionsfeld mal ein bisschen zu erkunden, ob das denn so ist wie in den Geschichten. 2014 war das. Und dann mit Johnny bin ich im Laufe unserer Beziehung auf Inlandsmission gekommen. Doch nicht ganz so weit weg, aber ein Stück weit weg. Warum Mecklenburg-Vorpommern? Von unseren 16 Bundesländern leben wir wahrscheinlich in einem von denen, die am meisten vom Christentum geprägt sind. Hier gibt es viele lebendige Kirchengemeinden, es gibt sehr, sehr viele freie Gemeinden. Und auch wenn wir den Eindruck haben, so, dass christliche Werte in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verlieren, gibt es doch im Umfeld von jedem Einzelnen von euch viele Christen. Und wenn wir uns umschauen, sehen wir auch ganz, ganz viele. Aber in anderen Bundesländern sieht es anders aus. In der DDR-Zeit wurden in den jetzt neuen Bundesländern das Christentum systematisch unterdrückt, und das hat auch bis heute so seine Spuren hinterlassen. Es gibt eine Studie, wonach die jetzt neuen Bundesländer eine der gottlosesten Regionen der Welt sind. Man würde nämlich nirgendwo sonst so viele Leute treffen, einen so großen Prozentsatz an Menschen, die sagen, ich glaube an gar keinen Gott. Und gerade diese Menschen, die haben oft noch nie was von Jesus gehört und wissen nichts von seiner rettenden Botschaft. Deshalb gibt es Organisationen wie die Indianer Pioniermission oder die Liebenzeller-Mission, die mittlerweile Missionare in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern aussendet. Und auch Johnny und ich wollen dorthin gehen, um als Lichter auf Gott hinzuweisen. Wir wissen nicht, wie Gott uns führt, aber wir haben vor, uns langfristig in Ostdeutschland zu investieren. Letztes Jahr im August haben wir die Region etwas erkundet und haben dabei eine Arbeitsstelle für Johnny gefunden. Es gibt ein kleines Dorf, das heißt Witzin. Dort ist eine Kirchengemeinde, bestehend aus einer kleinen Gruppe von Gläubigen. Und ihnen liegen die Menschen in ihrem Ort und besonders auch die Jugend in ihrem Ort am Herzen. Und die Arbeit, die zu tun ist, um diese Menschen zu erreichen, sagen sie, können sie nicht alleine stemmen. Und deshalb haben sie eine Arbeitsstelle für den Jugendreferenten geschaffen. Sie sind zwar selber nicht allzu finanzstark und auch nicht viele, aber sie haben einen Verein gegründet, um über Spenden die Arbeitsstelle finanzieren zu können. Johnnys Aufgabe dort wird sein, christliche Angebote für die Jugend zu leiten und auch weitere Aktionen und Veranstaltungen, um das Dorf zu erreichen. Durch sein Studium als Religions- und Gemeindepädagoge und Sozialarbeiter, das er jetzt im März abgeschlossen hat, ist Johnny eigentlich wie maßgeschneidert für die Arbeitsstelle. Das ist nämlich so, der Bürgermeister vor Ort ist zu der Überzeugung gekommen, dass die Arbeit von dem Verein der Dorfjugend gut tut, und das hat ihn dazu veranlasst, dass die Arbeitsstelle auch vom Kreis bezuschusst werden soll. Die Bedingung dafür ist eben, dass es auch Jugendangebote gibt, die für alle Jugendlichen offen sind. Und deshalb ist in den Gemeinderäumen auch ein sogenannter Jugendkeller untergebracht. Bei uns würde man dazu wahrscheinlich eher Jugendhaus sagen, dort ist halt ein Jugendkeller. Und dadurch ist schon durch sein Studium auch in sozialer Arbeit bestens geschult. Und wie die meisten von euch mitbekommen haben, erwarten wir ein Kind. Und deshalb werde ich zunächst auf jeden Fall nicht berufstätig sein und sehe aber meine Aufgabe so darin, besonders zu anderen jungen Eltern Kontakte zu knüpfen und sie dadurch mit der guten Nachricht zu erreichen. Wir haben auf unserer Expeditionsreise letzten Sommer mit vielen Christen an verschiedenen Orten im Nordosten gesprochen. Und wenn man hört, was sie so erzählen, dann beschreiben sie die Region als sehr ausgedünnt, was Glaubensgeschwister angeht. Sie sagen, sie sind wenige und sie sind verstreut. und sie säen alle nach ihren Möglichkeiten die gute Botschaft in ihrem Umfeld. Aber viele berichten auch, dass sie nach all dem Mühen wenig Frucht sehen. Viele sagen, sie sind erschöpft und müde davon, dass sie jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie versuchen, die Menschen in ihren Orten zu erreichen und ihnen wenig passiert. Und sie sagen auch, ihr Dienst ist sehr umkämpft. Auch Okkultismus spielt in Mecklenburg-Vorpommern eine größere Rolle als hier. Menschen erhoffen sich von Hexen und Heilern oft eine Linderung von ihren Leiden. Sogar Ärzte empfehlen, dass sie, wenn sie sowas haben wie Gürtelrose, zu einer sogenannten Besprechung gehen bei sogenannten, um dort die Krankheit loszuwerden. Und Jugendliche sind zudem auch noch gefährdet durch Perspektivlosigkeit und Alkohol- und Drogenmissbrauch. Und das alles macht den missionarischen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern schon sehr mühsam. Und deshalb legen die Geschwister vor Ort größten Wert auf Gebet. Sie sagen, ohne Gebet ist der Dienst nicht möglich. Und hier kommt auch ihr ins Spiel. Wir sind verbunden im Geist und möchten euch um eure Unterstützung im Gebet bitten. Wir glauben, dass Gott eure Gebete gebraucht, damit wir die nötige Kraft und Hilfe für den Dienst bekommen. Wir sehen als große Herausforderung, in Mecklenburg-Vorpommern auf Dauer zu leben und zu dienen. Und deshalb möchten wir euch bitten, dass ihr euch regelmäßig Zeit nehmt. Dass ihr euch Zeit nehmt, um bei unserem Vater das zu erbitten, was wir brauchen. Wir möchten euch auch gerne immer wieder punktuell informieren, dass ihr wisst, was gerade ganz konkret ansteht. Und euch bitten, dass ihr da mit uns vor Gott im Gebet einsteht. Und dann, wenn ihr für uns betet, damit ihr da auch ein ungefähres Bild vor Augen habt, wo wir eigentlich sind, kommt jetzt eine kleine Ortsbeschreibung. Und zwar Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland, das ganz oben rechts auf der Deutschlandkarte ist. Die Landeshauptstadt ist Schwerin und unser Dorf Witzin liegt in der Mitte von Schwerin und Güstrow. Und damit ist Witzin auch ein Teil von der Mecklenburger Seenplatte. Und wem das jetzt alles nicht wirklich was gesagt hat, Hamburg kennt ihr alle. Wenn ihr von Hamburg 150 Kilometer nach Osten fahrt und dann noch ein Stück nach Norden, dann seid ihr in Witzin. Bis zur Ostsee ist dann noch etwa so eine Stunde Fahrt. Für die, die mal eine Urlaubsreise in die Region planen und uns einen Besuch abstatten wollen, jetzt wisst ihr so ungefähr, wo unser neuer Wohn- und Wirkungsort liegt.
Das Ganze ab. Entschuldigung, Harry. So.
So. Ist das mal genug? Gut, okay. Ja, also ich habe leider eine belegte Stimme. Das ist die typische Lehrerkrankheit. Ich arbeite ja gerade als Lehrer. Ich hoffe, es hält durch. Es ist ja da. Ich sag mal so, ich sehe das so als die ersten Anfechtungsschritte. Genau, aber könnt ihr, wenn ihr nicht mehr der Predigt folgen könnt, könnt ihr ja irgendwann still und leise für mich beten. Gut, ja. Ich habe mich gefragt, welche Bibelstelle zu diesem Gottesdienstthema, also so Aussendung, Gebet, passen würde. Und da ist mir vor allem die Stelle aus Matthäus 28 ins Gedächtnis gerückt. Ich glaube, es gibt eigentlich keine, die deutlicher in dieser Weise das beschreibt, was unser Auftrag als Christen eigentlich ist auf dieser Welt und auch gleichzeitig gewisse Herausforderungen darstellt, die damit verbunden sind. Und die möchte ich euch mal jetzt kurz vorlesen. Ich lese Matthäus 28, Verse 9 bis 10 und 16 bis 20. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. und Vers 16. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht zu Jüngern, die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Ja, Gott segne dein Wort an uns allen. Amen. Ja, die Stelle wird oft mit dem Wort Missionsbefehl überschrieben. Ja, denn Jesus gibt hier nochmal einen direkten Auftrag, was seine Jünger und seine Nachfolger tun sollen, damit die Wohnungen in den Himmel voll werden. Aber betrachten wir die Stelle von Anfang an. Jesus war und ist auferstanden, ist seinen Jüngern erschienen und hatte ihnen gesagt, dass sie allen, also den anderen, sagen sollen, dass sie nach Galiläa gehen sollten und sie ihn dort gemeinsam nochmal sehen werden. Sie gingen auch nach Galiläa. Ein erstes geht hin, quasi ein kleiner Auftrag, eine kleine Vertrauensfrage auf das, was folgt. Die Jünger kannten ja Galiläa schon. Sie waren schon öfters dort. Ich würde sagen, es lag innerhalb ihrer Komfortzone. Und somit eine kleine Vorbereitung auf den Auftrag, der kommen sollte. Jesus als der Rabbi, also der Lehrmeister, der seinen Jüngern ein weiteres Mal zurüstet. Hätten sie seine verstörten Jünger gleich eine große Herausforderung bestehen können, nach dem Trauma, dem Schock, der ihnen durch den Tod von Jesus, ihrem Freund, widerfahren ist? Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Jesus stellt ihnen hier eine einfache kleine Vertrauensaufgabe, die es dennoch zu schaffen gilt. Wie die ersten Schritte nach einem, ja, auf wackeligen Füßen, nach einer langen Liegedauer, nach einem Beinbruch, so stelle ich mir das vor. Nach dem Motto, jetzt gehen wir erstmal bis zur Türe und dann sehen wir weiter. Vertraut mir. Vielleicht auch eine erste Testfrage. Kommt und ihr werdet mich sehen. Glaube und komm. Glaubt den Frauen, deren Aussage ja damals nicht viel wert war, und kommt zum Treffpunkt. Ich bin nicht tot, ich lebe. Dieser weite, aber dennoch bekannte Weg war für die 11 sicher nicht einfach. Das mag wohl in ihnen vorgegangen sein. Es lag wohl sicher Fragen der Schwermut auf ihren Herzen. Lebt er wirklich? Wird er mir böse sein, wenn ich davongelaufen bin? Wird er für mir diesen Verrat vergeben können? Ich sag mal so, jeder, der schon mal zum Chef zitiert wurde, ohne genau den Grund dafür zu kennen, oder zum Lehrer, kann wohl erahnen, wie sich die Jünger gefühlt haben mussten. Jeder Schritt fiel schwer. Diese Schwermut kann nicht einmal im ersten Kontakt mit Jesus abfallen. Wir lesen hier in Vers 17, bei seinem Anblick warfen sie sich zwar nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Sie hatten ihn erkannt als ihren alten Freund und Meister und Begleiter, doch eine schwankende Ungewissheit bleibt, der Zweifel, ein Restrisiko des Glaubens gegenüber dem, was da vor einem steht. Kann das wirklich wahr sein? Das ist die Kernfrage einiger Jünger. Nicht nur die des Thomas aus Johannes 20, nein, einige. Und einige, das sind nicht wenige. Das Trauma der Jünger sitzt also tief. Sie wollten doch mit ihrem Jesus das Land befreien, Feuer vom Himmel regnen lassen und neben Jesus sitzend im Himmelreich regieren. Doch es kam wohl alles doch ein bisschen anders. Er war gestorben und jetzt soll er wieder da sein. Kann das Wirklichkeit sein? Die Zweifel dieser Ungewissheit sind berechtigt. Sie begegnen uns oder uns. Sie sind uns schon irgendwann im Leben begegnet. Auch Julia und ich, wir stehen ja vor einer ähnlichen Frage. Soll das wirklich unser Weg sein? Weg von zu Hause, an einem fremden Ort, an dem man nicht mal Schwäbisch spricht. Als junge Familie so weit weg von den Angehörigen, werden wir angenommen werden, wird unser Tun gesegnet sein. Dürfen wir nur säen oder dürfen wir auch ernten, die Früchte sehen? Ja, gerade die Früchte sehen, das hat der Julia schon gesagt, so geht es vielen in Mecklenburg. Das ist denen oft nicht vergönnt, dass sie ihre Früchte sehen können. Und das nagt an den Menschen. Weil sie sich dann auch fragen, wenn die Zweifel da sind, ist das überhaupt das Richtige, was wir tun? Ja, die Gemeinden da oben geben ihren sehr wenigen Mitgliedern sehr viel. Und doch sehen sie wenig. Sie behauen diesen harten Boden und säen einfach weiter. Das ist anstrengend. Ich kann die Jünger also gut verstehen. Sie stehen im Glauben und sind dennoch ungewiss. Jesus steht direkt vor ihnen und dennoch sind sie unsicher, was da eigentlich ist, was da eigentlich vor ihnen ist. Und Jesus macht hier was Großartiges. Er geht auf sie zu, Vers 18 lesen wir das, und sagt ihnen etwas Seelsorgerliches ins Herzen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Hier klingt meiner Ansicht nach der Satz mit, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jesus hat das Wunder vollbracht, er ist von den Toten auferstanden. Mit ihm gibt es keine Grenzen mehr. Er hat die Macht selbst über das Leben, über den Tod. Mit einfachen Worten, hab keine Angst, ich kann alles. Oder wie Paulus es erfährt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Welcher ist Christus? Jesus gibt hier keine billige Erklärung der Aufmunterung ab. Das wird alles gut. Nein, er nimmt seine Jünger ernst und sichert ihnen nochmal seine unbegrenzte Macht mit diesen wenigen Worten zu. Und meine Lieben, wie schnell haben wir billige Worte der Aufmunterung ausgesprochen? Ich bin ganz ehrlich, natürlich, ich finde sie schnell und bequem. Ich habe schon öfters praktiziert, kein Problem. Sie sind einfach zu sagen, hey, Kopf hoch, das wird schon, einfach nur vertrauen, ich bin sicher, das klappt. Sie sind schnell ausgesprochen und ich finde es gleichzeitig so schnell auch lieblos. Und so schnell kann man sie ausgesprochen hat, kann man es auch sich so auf die Schulter klopfen und sich gut fühlen, weil man dem anderen ja geholfen hat. Manchmal bin ich immer der Seelsorger. Aber ganz ehrlich, ich finde dasselbe auch bei mir, das ist zu billig. Es wird nicht mehr immer alles gut, zumindest nicht im weltlichen Sinne. Jesus hingegen sichert den Jüngern seine Allmacht zu. Es zeigt mir, es kann bergauf und bergab gehen im Leben, aber Jesus hat die Kontrolle über alles. Über all das, was ist und das, was sein wird. Und diese Allmacht, ich muss sagen, die tröstet mich eher, als wenn ich selber zu mir sage, Kopf hoch. Ja, der Trost von Jesus, der rüstet auch die Jünger für ihren neuen Auftrag. Sie sollen hinaus in die Welt und dort, egal wo die Menschen erreichen und ihnen von Jesus erzählen, sodass sie ihm auch nachfolgen wollen. Dieser Auftrag war der Startschuss der Ausbreitung des Christentums und der damit verbundenen Rettung, die ihm Gott in seiner Gnade allen Menschen gewährt hat. Dieser Auftrag ist aber keine Vergangenheit, er ist Gegenwart und Zukunft. Wir Christen sind aufgerufen, die Menschen überall zu erreichen und das kontinuierlich. Von Deutschland ging einmal eine Vielzahl von Missionaren aus, in die ganze Welt. Heute ist teilweise so, dass die aus den Ländern, wo früher die Missionare waren, die kommen jetzt alle wieder zurück, um die Deutschen zu missionieren. Südkoreaner, Amerikaner, Afrikaner kommen alle hierher und bringen den Deutschen das Evangelium. Bis heute finde ich das paradox. Aber daran sieht man, dass es keinen Abschluss gibt, den der Mensch selbst herbeiführen kann. Er kann sich weder selber erlösen, noch einen absoluten Frieden schaffen. oder Sonstiges oder eine Abschlussbekehrung. Denn auf dieser Welt kann er Jesus, wenn er wiederkommt, diesen absoluten Frieden und die absolute Bekehrung schaffen. Bis zum Ende der Welt sind und bleiben wir quasi dazu berufen, dran zu bleiben, auf die Menschen zuzugehen und ihnen den nahezubringen, der Weg Wahrheit und Leben ist. Und die Jünger, ich weiß natürlich nicht, was in ihnen vorgeht, aber ich finde es interessant. Jesus eröffnet seine Rede an seine Jünger mit einem Wort des Trostes und er schließt auch mit einem solchen Wort. Vers 20. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus bekräftigt hier nochmals das am Anfang Gesagte. Du bist nicht allein. Ich bin nahe bei dir. Ein Zuspruch, der Gewicht hat. Durch den Heiligen Geist wird diese göttliche Zusage in der Bibel später auch an Pfingsten besiegelt. Bei dir sein. Das bedeutet Beziehung, füreinander da sein, für den anderen da sein. Jesus hat versprochen, da zu sein, nah zu sein, Trost zu sein. Trost spenden, für einander da zu sein, das sind wir Christen ganz besonders durch das Gebet. Im Gebet rufen wir Gott an und tragen dabei auch die Last des anderen mit, so wie er es schon vorgeschrieben hat. Deswegen freut es mich auch sehr, eine Gemeinde vor mir zu sehen, die bereit ist, Gebetsdienst zu tun. Dabei zu sein, Beistand zu sein, dieses Jesus bei euch, bei dir, dem anderen immer wieder neu durch das Gebet ins Gedächtnis zu rufen. Und natürlich auch mündlich, seit immer einen Namen anzurufen. Jesus ist für uns da, er ist unsere Bezugsperson. Wir sind aber ein Leib in Christus, dadurch auch sein Leib und deswegen stehen wir zusammen füreinander im Gebet ein. Ganz besonders im Gebet ein. Ja, interessanterweise ist heute im Kirchenjahr der 5. Sonntag nach Ostern, der unter dem Namen Rogate bekannt ist, was so viel bedeutet, die betende Gemeinde. Der Sonntag Rogate wird in der evangelischen Kirche als Missionssonntag begangen. Er ist auch Betsonntag. Als Gebetssonntag zu verstehen. Ich denke, es gibt keine Zufälle. Ich, liebe Geschwister, für mich ist das ein eindeutiger Wink Gottes für uns und für uns alle. Aber trotz des eindeutigen Winks mache ich mir keine Illusionen. Ich bin kein Schwärmer, auch wenn ich manchmal so aufgedreht wirke. Die räumliche Trennung von Familie, Freunde und Gemeinde, das ist und da zurechtzukommen in einer fremden Umgebung, das wird nicht leicht. Das weiß ich. Auch wenn meine Frau so gut Lebens- und Spätzle wieder rumkommen kann. Aber das wird nicht leicht. Es werden viele Herausforderungen zu meistern sein. Viele Grenzen werden neu abgesteckt werden müssen. Ja, aber was mich tröstet, das sind keine Worte, die wird schon, alles wird gut. Behalte das also nachher für euch. Nein, mich tröstet die Zusagen von Jesus. Und wenn wir miteinander beten, wenn wir füreinander da sind, wenn ich weiß, dass ihr da seid, dass wir Geschwister haben, die an uns denken und vor Gott für uns, mit uns beten. Amen.